Wir hatten im Januar ja diesen prophetischen Gottesdienst, wo wir den Herrn gefragt haben, was sagst du uns für dieses kommende Jahr? Und da haben wir einiges gehört, einiges sind wir schon eingegangen, aber ich habe jetzt hier ein Wort, das würde ich euch gerne nochmal weitergeben oder in Erinnerung rufen. Da hat jemand gehört, es wird Turbulenzen geben, es wird Luftlöcher geben. Und das Bild war dieses prophetische Bild des Flugzeugs. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man im Flugzeug sitzt, na, manche wissen es vielleicht, und dann kommt man in ein Luftloch, dann sackt das so ab. Und dann kann es einem ganz schön flau werden im Magen, je nachdem, wie tief das auch absackt. Und man ist ja da irgendwo hilflos dabei. Man soll sich dann natürlich anschnallen und so, aber was da wirklich passiert, man hat ja keinen Einfluss drauf. Und da kommt der ein oder andere echt schnell in Angst oder in Panik. Und so ist dieses Wort, es wird Turbulenzen geben, es wird Luftlöcher geben, wo man dann vielleicht auch so drin absackt. Und die Sache ist, das haben wir im Januar gehört und wir hätten gedacht, dass das auf dieser Weise sich auch so erfüllt, dass die Welt, dass unser Sicherheitsgefühl, die Wirtschaft oder auch diese ganzen Flüchtlingsströme, die hier so ganz schnell auch alles auf den Kopf stellen. Wer hätte gedacht, dass das so kommt? Wer hätte gedacht, dass quasi aus dem Nichts dieser schreckliche Krieg entsteht? Der wirklich alles irgendwie berührt. Nicht nur dort diese beiden Regionen oder diese beiden Länder, sondern dass es weltweit ein weltweites Ding ist. Wer hätte das gesagt? Und der Peter Wenz hat ja in der einen Predigt gesagt, wisst ihr, dass wir gerade für eine Zeit wie diese geboren sind. Wir sind für diese Zeit geboren. Aber wer hätte das gedacht, dass diese Zeit so aussieht? Und dann ging dieses prophetische Wort weiter. Es ist wichtig, dass wir uns anschnallen, dass wir fest verankert sind an seinem Wort, ganz nah bei ihm bleiben, dass wir aufschauen auf Jesus. Und das ist so, die Antwort liegt auch in diesem prophetischen Wort, wie wir damit gehen sollen, wenn wir in diesem, ja, wo wir gerade in diesen turbulenten und bedrohlichen Zeiten sind, ganz nah bei Jesus sein, auf sein Wort hören und sich von ihm leiten lassen. Und diese Kurzbotschaft, das war jetzt die Einleitung, die hatte ich schon, bevor eigentlich dieser Krieg begann, bevor eigentlich das war, nämlich, dass wir wirklich auf Gott hören und dass wir das hören, was der Heilige Geist uns sagt. Und ein Punkt ist auch, dass Gott sich Gehör verschaffen wird. Er will sich Gehör verschaffen und er tut es auch. Und wenn wir da, ja, und er möchte, dass wir wirklich seine Kinder, dass wir ihn hören, dass wir ihn verstehen, dass er uns Rat geben kann und dass wir uns von ihm leiten lassen. Und da gibt es den Bibelvers in Jesaja 50, Vers 4. Der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Also das ist seine Absicht, dass wir die Müden aufrichten, ermutigen, Kraft geben, die gute Nachricht weitererzählen, wirklich ihnen von Jesus erzählen, auf dass sie gerettet werden. Das ist unsere Berufung, Licht zu sein, Ermutigung zu sein, Wegweiser zu sein. Und dann geht es weiter, er weckt mich ja morgen für morgen. Weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wir sind alle Kinder Gottes, aber Jünger Jesu sind nicht alle. Wir sind zwar berufen, aber es sind viele, die einfach nur als Kind Gottes so leben wollen. Aber die Jünger Jesu, die Jesus nachgefolgt sind, die haben auf ihn gehört, die sind ihm gefolgt, die haben das getan, was sie gehört haben. Die haben die Dinge aufgenommen und haben sie verinnerlicht und haben das getan. Und Jesus möchte, dass wir wirklich, er gab uns Ohren. Oder nein, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wirklich als Nachfolger Jesu es höre und dann auch umsetze. In Psalm 32, Vers 8 heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist so sein Herzenswunsch, dass wir wirklich ganz sensibel sind und von seinen Augen geleitet werden. Nicht laut und stürmisch und mächtig muss er reden, aber am liebsten so ganz sanft, dass wir da auf ihn achten und mit ihm uns weiter bewegen. Aber er weiß auch, wie er sich Gehör verschaffen kann, gerade bei den wichtigen Dingen. Er weiß es, ne, wie er den Petrus zum Beispiel berufen hat. Ihr wisst selber, Petrus war ungestüm und er hatte schnell irgendwelche Dinge im Kopf. Wie hat er ihn berufen? Er hat die ganze Nacht gefischt. Er hat die ganze Nacht gefischt, nichts gekriegt, war frustriert, war müde, wollte nach Hause. Und dann sagt Jesus, fahr nochmal raus mit deinem Boot und wirf mal da an der Stelle, auf der Seite, dein Netz aus. Petrus hat es erst irgendwie gedacht, ich bin doch der Fischer. Aber er hat es getan und er hat ein Netz voller Fische gekriegt. Wer den Film The Chosen gesehen hat, also über das Netz war so rappelvoll, er konnte gar nicht sein ganzes Boot damit füllen. Es sank ja dann schon. Da mussten die anderen Fischer kommen mit ihren Booten oder mit ihrem Boot, um die Fische auch mit aufzunehmen. Da hatte Jesus die Aufmerksamkeit von dem Petrus. Und da war Petrus klar, dem will ich nachfolgen. Ich folge ihm. Oder den Nathanael, wisst ihr, wie er den Nathanael berufen hat, den Jünger? Der Philippus, der hat zu ihm gesagt, hey, Nathanael, komm, wir haben den gefunden, wir haben den Messias gefunden, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und der Nathanael sagte, was sagt er? Was kann denn da bloß Gutes herkommen? Glaube ich nicht. Und der Philippus sagt, komm und sieh. Und dann geht's weiter. Jesus sah Nathanael kommen und sagte, das ist ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Also er hat wirklich sein Herz gesehen und es war die Wahrheit. Und der Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Und Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Durch ein prophetisches Wort. Jesus weiß, wie er die Leute ansprechen kann, wie er sie zur Nachfolge rufen kann, dass sie ihn wirklich erkennen und das tun auch, was er gerne möchte. Und dann habe ich hier noch ein ganz, also wenn es dann um ganz wichtige Sachen geht und derjenige nicht hören will, dann hat Gott natürlich noch stärkere Mittel, um sich da durchzusetzen oder sich Gehör zu verschaffen. Da gibt es jemanden im Alten Testament, Bileam. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, aber ich will sie trotzdem noch mal kurz so umreißen. Also da ist dann die eine Stelle, die ihr alle kennt, da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sie sagte zu Bileam. Ne? Da hat der Esel zu dem Bileam gesprochen, weil Gott zu ihm nicht mehr reden konnte. Der war echt auf dem verkehrten Weg und Gott wollte ihn stoppen und da hat er sich den Esel genommen. Ja, also Bileam, er gehörte nicht zu dem Volk Gottes, aber er war als Weissager und Prophet bekannt in der damaligen Welt. Er wohnte in Petor am Euphrat in Mesopotamien. Ja, und da war jetzt das Volk Israel, das hatte seine Wanderung und hatte gegen viele Amoriterkönige schon Krieg geführt, gesiegt und jetzt sind sie an der Grenze zu Moab. Und der Moabiterkönig, der Balak, der hatte jetzt Angst, dass nun das Volk Israel kommt und sie auch überfallen wird und sie besiegen wird. Moab war zahlenmäßig wesentlich kleiner als das Volk Israel und dann dachte er sich, hey, ich habe einen genialen Plan. Ich frage den Bileam, ob er nicht das Volk verfluchen kann. Oder ich frage ihn nicht nur, ich bitte ihn, er soll das einfach tun. Und zur damaligen Zeit war das wirklich so, dass nicht nur das Volk Israel wusste, dass Segensworte eintreffen und Fluchworte eintreffen, sondern das war bei allen eigentlich so ein bekanntes Ding. Dass Flüche wirkt, dass die Leute wirklich Angst hatten vor Flüchen und dass das wirklich, sie glaubten wirklich, dass Flüche eintreffen und genauso auch der Segen. War nicht nur in dem Volk Israel, sondern das glaubten alle dort. Und dann lässt dieser Moabiter Fürst Balak auch ausrichten zu dem Bileam, wir wissen, wen du verfluchst, der ist verflucht. Und wir wissen, wen du segnest, der ist gesegnet. Und dann sandte er halt wirklich diese vornehmen Boten zu ihm und der Bileam sagt, okay, ich frage erst mal Gott. Oder Gott sprach zu ihm dann in der Nacht und hat gesagt, geh nicht mit, das ist das Volk, das ich gesegnet habe. Ich habe es gesegnet, es wird nicht verflucht. Okay, er sagt das also am nächsten Tag. Nee, ich komme nicht mit, Gott hat es mir verboten. Nee, das geht nicht. Die Boten gehen zurück zu ihrem Moabiterfürst und er sagt, na, probiert's nochmal. Komm, die Belohnung soll viel, viel größer sein als die erste Belohnung, die ich da versprochen habe. Und es sollen noch mehr vornehme Fürsten mitgehen. Ne? So, der soll ein bisschen mehr Ehre auch kriegen und dann gehen sie also wieder hin. Größeres Angebot, größere Ehre, größere Achtung. Und sie sagen, komm doch mit, wir wollen, dass du das Volk verfluchst. Und er, was sagt der Bileam? Und er sagt, eigentlich hat Gott ja Nein gesagt, aber ich frage ihn nochmal. Ich frage ihn nochmal. Und in der Nacht, habe ich hier die Stelle? Da hört er, ja, geh mit. Da hört er von Gott, geh mit, so heißt es. Er hört, geh mit. Und das ist natürlich schon so eine Sache, wie kann er denn eigentlich, Gott wollte doch das Volk Israel segnen, wieso sagt er denn, ja, geh mit? Geh mit in dieser Absicht, die da halt dahinter steht. Aber letzten Endes kam natürlich Gott mit seinem Vorhaben natürlich zum Sieg oder hat es ausgeführt. Es kam kein Fluch, sondern ganz zum Schluss kam ja der Segen für das Volk Israel. Aber ein anderer Gedanke ist, warum fragt denn Bileam noch ein zweites Mal? Er wusste ja ganz klar, was Gottes Meinung war. Warum fragt er ihn? Und da gibt es Unterschiede, da gibt es Ausleger, die sagen, und da gibt es auch eine Bibelstelle dazu, dass das, woran du dein Herz hängst, das bestimmt dich. Das, was dir ganz wichtig ist, das ist dein Gott und das hörst du. Und in 2. Petrus 2, Vers 15 heißt es nämlich, Bileam war auf das Geld aus, das er als Lohn für sein unrechtes Tun bekommen sollte. Da wird ganz klar gesagt, seine Ausrichtung war Geld. Seine Ausrichtung war vielleicht auch Ansehen und ja, Wohlstand natürlich, Reichtum. Und dann hat er gehört, was er hören wollte. Und da ist der Punkt, worauf du dich wirklich konzentrierst, was deine Gedanken wirklich beschäftigt, das kann dann auch zu dir sprechen. Es ist schon hinterfragen, worauf richtest du deine Konzentration? Was bestimmt dich? Wo bestimmen dich vielleicht wirklich Sorgen übermäßig? Oder wo hängt dein Herz besonders stark dran? Ich hatte jetzt ein Erlebnis, ihr wisst ja, ich hatte Corona, 9 Tage Quarantäne zu Hause. Nicht raus, nicht weg. Werner hat mal ein paar Lebensmittel besorgt, aber irgendwie war es sehr ruhig zu Hause. Man telefoniert, klar. Und dann habe ich Computer gespielt. Ihr kennt vielleicht dieses Spider. Das ist so ein Kartenspiel, wo man die Karten so aneinander legt und dann versucht es aufzulösen. Solitär, genau. Und da habe ich schon mal ein paar Stunden gespielt. Und wisst ihr, was mir dann passiert ist? Dann wollte ich beten. Ich mache die Augen zu und ich sehe die Karten. Ich sehe wirklich die Karten, ich sehe das Ass oder ich sehe eine Kreuz 7 und dann kommt da ja eine Herz 6 dran oder wie auch immer. Ich habe die Karten, ich habe die Augen zugemacht und ich wollte es überhaupt nicht, ich hatte es überhaupt nicht im Sinn, aber ich habe es gesehen. Und jetzt ist das auch wieder weg, aber es ist wirklich das, was ich anschaue, das, was ich wirklich mein Herz hineinlasse oder wo ich meinen Fokus drauf richte, das bestimmt nicht, ob ich das will oder nicht, ob mir das bewusst ist oder nicht bewusst ist. Das war schon eine Frage, wo schaue ich hin? Wo bin ich denn jetzt? Ja, und dann geht die Geschichte halt weiter, dass der Bileam dann also mitgeht. Und dann ist auf einmal der Engel des Herrn mit einem ausgerichteten Schwert mitten auf dem Weg. Der Esel sieht's, der Bileam sieht's nicht. Der Esel springt an die Seite, sodass er da um den Engel drum herum gehen kann. Nichts passiert und der Bileam ist sauer, schlägt seinen Esel und naja, es geht dann halt weiter. Und dann steht der Engel auf einmal wieder auf dem Weg und diesmal war die Passage ein bisschen enger. Und der Esel, der drückt sich, der sieht den Engel und drückt sich da so an der Seite vorbei, sodass der Bileam sein Bein da an dem Felsen ratscht und er ist echt wieder sauer. Ey, was springst du denn hier rum? Und er knallt ihm wieder eine drüber. Und dann sind sie in einer ganz engen Passage, wo der Esel nicht mehr ausweichen kann. Und da steht wieder dieser Engel mit dem Schwert. Und was macht der Esel? Er legt sich hin. Soll er nicht machen, der kann nicht mehr vorwärts gehen. Er legt sich hin und der Bileam, der ist sowas von sauer. Sowas von sauer. Und er sagt, wenn ich ein Schwert hätte, ich würde dich hier erschlagen. Und dann ließ der Herr, so heißt es dann, das Tier sprechen. Und dieses Tier sagte dann zu Bileam, was habe ich dir getan? Warum hast du mich jetzt schon zum dritten Mal geschlagen? Bileam schrie, weil du mich zum Narren hältst, hätte ich nur ein Schwert zur Hand, ich würde dich töten. Das Tier erwiderte, bin ich nicht deine Eselin, auf der du schon immer geritten bist? Habe ich jemals so etwas getan wie heute? Und Bileam sagte, nein. Und er merkt überhaupt nicht, dass der Esel mit ihm spricht. Der redet da einfach mit ihm. Der ist echt ein bisschen, wütend, sauer daneben, keine Ahnung. Und dann heißt es, da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah den Engel mit dem Schwert in der Hand auf dem Weg stehen. Bileam verneigte sich vor ihm bis zum Boden. Der Engel des Herrn sprach, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich war es, der sich dir entgegengestellt hat, weil du auf einem verkehrten Weg bist. Deine Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Hätte sie es nicht getan, dann hätte ich dich mit dem Schwert getötet und sie am Leben gelassen. Da sagte Bileam zum Engel des Herrn, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich wusste nicht, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn du gegen diese Reise nach Moab bist, kehre ich sofort um. Da gab es eine Wende. Da hatte er den Herrn verstanden, da war auf einmal Gehorsam. Und dann sagte der Engel, geh mit den Männern, aber sage nur das, was ich dir auftrage. Und so zog Bileam mit den Abgesandten Balaks weiter. Und die Geschichte geht dann wirklich so weiter, dass er dann auf einen großen Felsen oder Hügel gestellt wurde und dann das Volk Israel verfluchen sollte. Und er konnte nur Segensworte aussprechen, er konnte nur segnen. Dann hat dieser Balak geschimpft und hat gesagt, komm, wir gehen auf eine andere Ecke, dann siehst du vielleicht das Volk nicht mehr ganz so, nur noch so ein bisschen von dem Volk, vielleicht kannst du dann besser fluchen. Und er musste dann wieder segnen und er sprach Segen aus, richtig großen, mächtigen Segen. Und auch, dass die Feinde das Volk Israel nicht überwältigen werden und so. Und der Balak war sauer und er probierte es noch ein drittes Mal. Aber wieder kam einfach nur Segen raus. Das, was Gott wirklich tun will, das geschieht. Das geschieht. Er hatte gesagt, das ist mein Volk, ich habe es gesegnet und es wird weiter gesegnet. Und das ist eigentlich mein Thema, dass Gott spricht. Dass Gott spricht. Dass er zu uns, zu seinen Kindern spricht. Natürlich gerne wie zu seinen Jüngern sprechen möchte. Und dass wir uns da einfach bereit machen. Und er spricht manchmal ganz leise in unser Herz. Manchmal in unsere Gedanken, manchmal wissen wir es einfach, dass es vom Herrn ist. Manchmal spricht er durch andere Christen, aber er hat auch ungewöhnliche Wege. Er spricht auch durch unbekehrte Menschen zu uns. Aus Kindermund kann eine Wahrheit kommen. Oder man liest ein Buch und erkennt da eine Parallele. Oder im Film. Oder ein Liedvers, ein Tier, durch einen Traum. Natürlich durch das Wort Gottes spricht er. Er hat so viele, viele Möglichkeiten zu sprechen und das tut er. Gott spricht, sagte mal jemand, er spricht eigentlich den ganzen Tag. Nur wir hören es oft nicht so. Wir nehmen es gar nicht so wahr. Und wir haben den Heiligen Geist, sodass es uns noch wesentlich leichter ist, ihn zu hören, ihn zu verstehen. Und so möchte ich uns einfach einladen, dass wir aufmerksam sind. Dass wir wirklich aufmerksam durch den Tag gehen und mitkriegen, was Gott so uns immer wieder sagt. Da ist ganz viel Ermutigung, ganz viel Persönliches, ganz viel Auferbauendes. Aber auch weitere Wahrheiten. Wahrheiten für andere. Lass uns da wirklich offen sein und erwartungsvoll. Erwartungsvoll, dass Gott wirklich uns viel zu sagen hat. Er möchte mit uns Geheimnisse teilen. Und es ist wichtig, dass wir da einfach auch in eine Übung kommen. Dass wir nicht sagen, auch wenn er zu uns reden will, okay, dann wird er das schon machen, sondern dass wir uns da bewusst aufmachen und es auch üben und trainieren. Egal durch welchen Kanal Gott sprechen möchte, dass wir es aufnehmen. Ja, bei dem Elia war das so. Da wollte Gott auch mit ihm sprechen. Da sagte der Herr, geh heraus und tritt hinauf auf den Berg vor dem Herrn. Und da wollte Gott mit ihm reden. Und wie geht's weiter? Da kam ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Aber der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier getan? Oder was hast du hier zu tun, Elia? Also, da gab es ganz mächtige Erscheinungen, Naturerscheinungen. Wir wissen, Gott ist kraftvoll, Gott ist stark, er hätte ja da drin sein können. Aber der Elia hatte die Sensibilität, er wusste, er hatte die Unterscheidung, wo Gott drin ist. Und dann sprach Gott diesen ganz feinen, sanften Sausen, da war Gott drin. Und da sprach er dann zu ihm. Und für uns ist es schon wichtig, weil Wenn Gott den ganzen Tag redet, redet er natürlich nicht so laut und mächtig, ständig mit großen Zeichen, sondern er ist eigentlich diese zarte, leise Stimme. Dass wir einfach üben, geübte Ohren, feines Gehör bekommen. Wie das Eingangswort, dieses prophetische Wort, es ist wichtig, ganz nah bei Jesus zu sein, dass wir auf ihn schauen, fest verankert sind, angeschnallt sind, von ihm hören, damit wir nicht erschrecken, damit wir nicht erschrecken. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht wirklich, wie die ganze Situation sich weiterentwickelt, ob wir da noch viel stärker in Mitleidenschaft gezogen werden. Was kommt? Wir wissen es nicht. Aber es ist wichtig, dass wir von ihm hören, Trost bekommen, Weisung und auch, dass wir dann andere trösten können. Gerade jetzt in der Notsituation in der Ukraine haben wir doch in diesem Interview mit dem Johannes Hartl, ich weiß nicht, wer es gehört hat, Elisabeth hat es geteilt, da wurde gesagt, dass ganz viele Menschen in der Ukraine offen sind für Gott. Dass die Christen, die dorthin gehen, um zu helfen, dass sie mit ihnen beten, dass viele Bekehrungen stattfinden, dass da ganz ein geistlicher Aufbruch ist in dieser schwierigen Notsituation. Dass wir auch ausgerüstet sind, bereit sind, erkennen, anderen Trost zu geben. Und dann war noch das eine prophetische Wort, damit möchte ich schließen. Es ist mein Ja. Es ist ein Ja des Herrn. Haben wir auch haben wir im Januar gehört, dass Gott sagt, dieses Jahr ist mein Jahr, es ist ein Jahr des Herrn. Es ist kein Jahr des Feindes, es ist ein Jahr des Herrn. Und wir gehen mit dem Herrn in dieses Jahr weiter, gehen da weiter mit ihm, hören auf ihn und lassen uns von ihm leiten. Ja, Vater, so danke ich dir. Ich danke dir, dass wir immer mehr lernen, deine Stimme im Alltag zu hören, in den kleinen Dingen, dass wir immer mehr angedockt sind an deinen Mund, dass wir immer mehr das aufnehmen, was du sagst. Danke, dass du zu uns redest und dass unsere Sinne, unsere geistlichen Sinne da einfach weiter trainiert werden, dass wir wirklich wissen und hören, wenn du sagst, geh dahin, dass wir es einfach auch tun, weil wir erkennen, es ist deine Stimme. Oder wenn du sagst, gib bitte demjenigen das und das, ich möchte ihn damit beschenken, dass wir es tun. Oder, geh mal bitte zu dem Menschen, um ihn zu trösten und sag ihm das und das Wort. Danke, Herr, dass du uns immer sensibler machst, aber auch immer williger, das zu tun, was du uns sagst. Danke. Danke, dass wir nicht erschrecken müssen, sondern in dir geborgen und sicher sind. Es ist dein Ja und wenn wir mit dir gehen und das tun, ist es auch unser Ja. Und ich danke dir dafür. Amen.